Ja, wir sind mitten in der Predigtserie Ein Leben voller Segen. Und bei meiner ersten Predigt zur Serie habe ich versucht auszudrücken, wir haben einen guten Gott. Und er meint es wirklich gut mit uns. Der möchte uns segnen. Der möchte, dass es uns gut geht. Bedeutet das, dass immer alles super ist, wenn man mit ihm unterwegs ist? Leider nicht. Leider nicht. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen, Prinzipien, die Gott in seinem Wort geschrieben hat, dass wir die beachten. Und dann dürfen wir erleben, wie Segen Gottes auf ganz unterschiedliche Art und Weise fließt. Und das kann man nicht an irgendetwas festmachen, das fließt jetzt immer in Finanzen oder was auch immer, das kann ganz unterschiedlich sein. Ich finde es total spannend, diese Prinzipien anzuschauen und dann zu gucken, wie setzen wir sie um und was bedeutet das für unser Leben? Und das Besondere daran ist, die meisten dieser Prinzipien, die sind unserem normalen Denken völlig entgegengesetzt. Und das ist das, was so herausfordernd ist. Ja, wir haben das in den letzten Predigten schon gehört. Tanja hat über Saat und Ernte gepredigt. Ich sag's mal so, das kann man ja noch ein bisschen verstehen, ne? Man tut irgendwie was rein in die Erde und dann kommt was raus. Ja, das kann man noch verstehen. Und doch sind da schon genug herausfordernde Dinge, wenn wir das versuchen, auf unseren Alltag zu übertragen. Ja, der Landwirt für unser Jörg, der weiß, wie das funktioniert. Aber wenn ich das in meinem Alltag machen soll, dann wird's spannend. Wie funktioniert das? Oder Steven, Großzügigkeit. Ja, das ist schon wieder so eine ganz andere Sache, ne? Wir sollen großzügig sein und die Bibel sagt, wir werden mehr kriegen. Hä? Wie? Ich gebe was weg und ich habe hinterher mehr? Das funktioniert doch nicht. Unser normales Denken sagt, nee, das kann nicht funktionieren. Ist doch ganz einfach. Hast drei Äpfel, gibst einen weg, hast du nicht mehr, hast du weniger. Aber die biblischen Prinzipien sagen, du wirst Segen haben und es wird mehr werden. Und dann hat Steven letzten Sonntag so ein paar Bibelstellen vorgelesen, die können einen richtig herausfordern. Es lohnt sich, die Predigten nachzuhören. Und jetzt möchte ich ein Prinzip mit euch anschauen, das ist, gerade wenn man Gott nicht kennt, mega herausfordernd, weil es geht um Gott. Gott zuerst. Ja, wenn man Gott nicht kennt, dann warum Gott zuerst, ne? Ja, aber es ist ein Prinzip Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und er wird euch versorgen. Das können wir lesen in Matthäus 6, 33. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Hört sich gut an, oder? Das ist auch so. Das ist die reine Wahrheit. Spannend wird's, es im Alltag umzusetzen. Und ich habe mir gedacht, ich schaue mit euch mal, was könnte das für unseren Alltag bedeuten? Was könnte das heißen, wenn wir das näher anschauen? Erstmal der Zusammenhang von diesem Vers, so ist er ja ganz nett. Der Zusammenhang in dem Kapitel ist ein ganz eindeutiger. Da geht es um Geldliebe, dass Menschen das Geld mehr lieben als Gott. Und dass sie sich Sorgen machen, wie werden sie versorgt? Sie machen sich Sorgen darum, wie funktioniert das in meinem Alltag? Wie werde ich zu essen haben? Wie soll mein Leben irgendwie funktionieren? Und da hinein kommt dieser Vers, wenn ihr für ihn lebt, das Reich Gottes zu dem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch versorgen. Es geht also um die ganz alltäglichen Dinge des Lebens. Dieses Prinzip, was hier Jesus benennt, ist das ein neues Prinzip? Ist das was Neues zur Zeit von Jesus damals? Hat er das neu eingeführt? Uralt. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Die, die mich kennen, wissen, was jetzt kommt. Wir müssen ganz an Anfang zurück. Wir müssen gucken, aber bevor wir ganz zum Anfang zurückgehen, noch einen kurzen Gedanken. Hinter diesem Prinzip verbirgt sich ja die eigentliche Frage, wenn wir sagen Gott zuerst, wen lieben wir eigentlich? Lieben wir Gott über alles? Weil das, was bei uns an erster Stelle steht, das lieben wir. Steht Geld an erster Stelle? Lieben wir das Geld? Steht Gott an erster Stelle? Lieben wir Gott? Und ich mag es immer gern, dass wir einen Vergleich haben, der uns hilft. Wie kann ich herausfinden, ob jemand mich liebt, indem ich etwas tue? Also, meine Frau muss wieder herhalten. Wenn meine Frau mich bittet, Joachim, sei so lieb, bring den Müll runter, und ich sage, ach Schatzi, ich hab dich so lieb, aber den Müll kannst du selber runterbringen, dann zeigt das echte Liebe, richtig? Nee, gar nichts zeigt das, außer dass ich einen großen Mund habe. Schatzi, ich flieg für dich zum Mond. Ich mache alles für dich. Aber bewegt kriege ich gar nichts. Tun tue ich nichts. Zeigt das Liebe? Nichts zeigt das. Außer, dass es mit der Liebe nicht weit her ist. Und genau so, es ist wichtig, wenn hier steht Gott zuerst, wenn hier steht Gott an erster Stelle, muss das sichtbar werden. Das muss sich praktisch anfühlen. Das muss man erleben. Also, wenn Gott zuerst, dann ist relevant, was ist auf Gottes Herzen und interessiert mich das, dass ich das, was auf Gottes Herzen ist, in meinem Alltag umsetze. Wo fangen wir an? Am Anfang. 1. Mose 2. Da habe ich das Empfinden, dass das erste Mal, dass Gott ausdrückt, hier ist etwas, was mir wichtig ist und ich möchte, dass ihr euch danach richtet. 1. Mose 2, Vers 3. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Ganz am Anfang. Wir haben eine Woche von 7 Tagen und einen Tag davon, sagt Gott, den möchte ich, dass ihr nicht dem Alltagsgeschäft nachgeht, nicht euer Geld verdient, nicht darum kümmert, dass noch mehr Geld nach Hause kommt, sondern ich möchte, dass ihr an diesem Tag euch darum kümmert, wer ich bin. Zur Ruhe kommt, ausspannt, euch mit was anderem beschäftigt, Gott wahrnimmt und merkt, was hat es mit Gott auf sich? Also nicht das normale Tagesgeschäft. Wenn wir diesen Tag aussondern, zur Seite packen, dann wird Gott sich im Gegenzug mit Segen uns zuwenden. Er wird uns mit neuer Kraft beschenken. Jetzt kann man natürlich Prinzipien Gottes wieder überziehen. Ich habe von einer neuen Bewegung gehört, die den Schabbat, den Samstag wieder einführen wollen. Und nicht bei den Juden, die haben das so oder so, sondern überall. Das heißt, wieder zurück zu dem, was mal vom Jüdischen her war. Jeder muss den Samstag feiern. Also ich finde das in meiner Bibel nicht. Hier steht nur der siebte Tag. Steht noch nicht mal dabei, was das für ein Tag war. Könnte der Montag oder der Dienstag oder der Mittwoch oder was auch immer gewesen sein. Es ist alles Schmarrn, sowas. Es geht darum, haben wir einen Tag in der Woche, wo wir was Besonderes machen, nämlich Gott in den Mittelpunkt rücken. Da könnte zum Beispiel dazugehören, dass du nicht, wenn du morgens dich aus dem Bett gequält hast, als allererstes brunchen gehst. Ist eine schöne Sache. Und sonntags, da sind die meisten Cafés, die Brunch anbieten. Ich weiß. Ja. Aber es könnte besser sein, den Gottesdienst zu besuchen. Nicht damit hier der Gottesdienstsaal voll ist. Hey, es geht um etwas, wo Gott sagt, dieser Tag ist mein Tag. Und ein Prinzip, was dahinter steht, ich will es segnen, wenn du meinen Tag zu meinem Tag machst. Gott zuerst. Überleg dir, was das für dich an diesem Punkt bedeuten kann. Ein weiterer Gedanke. Jeder von uns liebt es doch, Geschenke zu bekommen, oder? Wer liebt es nicht, beschenkt zu werden? Da habe ich mir gedacht. Also ich liebe das, beschenkt zu werden. So ist das bei Gott auch. Ein Geschenk ist freiwillig. Wenn ich mir ein Geschenk kaufen muss oder ein Geschenk fordern muss, kein Geschenk mehr, ne? Also, was können wir sehen? Gott mag es, wenn freiwillig Menschen ihm etwas bringen. Und das fängt schon wieder sehr früh an. 1. Mose 4. Adam und Eva müssen den Garten Eden verlassen. Sie bekamen Kinder, Kain und Abel. Und Kain und Abel, was ist das Erste, was sie machen? Sie sind Menschen, die angefangen haben zu arbeiten. Der eine hat Landwirtschaft betrieben, der andere hat Viehzucht betrieben. Und was tun sie als Erstes? Sie opfern Gott etwas. Das steht nicht, Kain und Abel, ihr müsst opfern. Das steht, sie taten es einfach. Und ich will nicht auf diese Situation Kain und Abel näher eingehen. Ich will nur kurz bei Abel reinschauen. 1. Mose 4, und auch Abel opferte ihm von den erstgeborenen Lämmern aus seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr sah wohlwollend auf Abel und nahm sein Opfer an. Hier haben wir einen ersten Hinweis von den Erstgeborenen. Gott zuerst. Das erstgeborene Lamm. Er wusste nicht, wie viele Lämmer noch kommen. Aber er hat sich entschieden, das Erste, was kommt, das kriegt Gott. Interessant, oder? Anderen Übersetzungen wird sogar geschrieben, es war das Beste. Das Erstgeborene, das Beste. Wie ist das mit uns? Gott zuerst, was heißt das für uns? Er wollte aus Dankbarkeit, weil seine Eltern hatten ihm bestimmt erzählt, wo sie herkommen. Er wollte dem Schöpfer aller Dinge etwas geben von dem, was er bekommen hatte. Gott zuerst. Es geht weiter. Noah. 1. Mose 8. Dann errichtete Noah dem Herrn einen Altar und brachte darauf je eines von allen reinen Tieren und allen reinen Vögeln als Brandopfer dar. Die meisten von uns kennen die Geschichte mit Noah, ja, Arche und alle Reihen. Und am Ende Wasserflut wieder zurück. Und jetzt mal ganz ehrlich, ne? Da hat er die ganzen Tiere in der Arche gehabt. Und was macht der Typ? Die kommen lebend aus der Arche raus und dann opfert er. Musste das sein? Tat das Not? Ja, Gott zuerst. Er hatte das Empfinden dafür, dass Gott ihnen das Leben geschenkt hatte. Wollte er einen Ausdruck der Dankbarkeit an Gott zurückgeben. Und er hat nicht die Tiere genommen, die nicht rein waren, sondern laut Definition der Bibel gab es zur damaligen Zeit rein und unrein. Er hat die reinen Tiere genommen. Und ich finde es ganz interessant, hier steht im 21. Vers, dem Herrn gefiel das Opfer. Und er sprach zu sich, nie mehr will ich um der Menschen willen die Erde verfluchen und alles Lebendige vernichten. So wie ich es getan habe, auch wenn die Gedanken und Taten der Menschen schon von Kindheit an böse sind. Gott wurde berührt durch diesen Akt der Dankbarkeit, durch dieses Geschenk, was er gemacht hat. Ich finde das hochinteressant. Gott hat sich gefreut. Und ich glaube, er freut sich darüber, wenn wir aus ganzem Herzen Dankbarkeit ausdrücken. Nicht, weil wir das müssen. Nicht, weil wir einen Vertrag geschlossen haben. Sondern einfach aus Dankbarkeit. Wir können weiterlesen. Ich könnte euch jetzt ohne Ende Bibelstellen zeigen, wo Menschen aus Dankbarkeit Gott gegenüber etwas opfern. Ja, 1. Mose 12, Abraham, er baut ein Opferaltar, nachdem er Gott begegnet ist. 1. Mose 13, wieder baut er ein Altar, weil Gott ihm wieder begegnet ist. Dann eine Stelle, die ich hochinteressant finde. Abraham, er musste in den Krieg ziehen und der Lot wurde verschleppt. Und Abraham zieht mit seinen ganzen Leuten in den Krieg, befreit ihn. Er kommt siegreich aus der Schlacht zurück. Und was passiert dann? Er begegnet einem Priester des höchsten Gottes. 1. Mose 14. Melchisedek, der König von Salem und ein Priester des höchsten Gottes, brachte ihm Brot und Wein. Melchisedek segnete Abraham mit folgendem Segen. Gesegnet sei Abraham durch den höchsten Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und gepriesen sei der höchste Gott, der dir deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Da gab Abraham Melchisedek ein Zehntel von allem, was er zurückerobert hat. Hier wird das allererste Mal von dem Zehnten gesprochen. Von dem zehnten Teil. Der Priester des höchsten Gottes, auf den wird in Hebräer im Neuen Testament dann nochmal eingegangen. Da wird er erklärt, wer das ist. Begegnet Abraham, als er aus dem Krieg zurückkommt. Und was macht er? Nicht, weil er das muss. Er sagt, hey, von dem, was er zurückerobert hat, also es war ja seins, von dem, was er zurückgeholt hat, von dem gibt er, obwohl er gerade Krieg hatte, obwohl er natürlich bestimmt auch Verluste hatte, er gibt 10% diesem Priester. Warum? Weil er das Empfinden hat, dass Gott ihn beschenkt hat. Gott hat ihm im Krieg gesegnet, er hat alles wieder zurückbekommen und er will Dankbarkeit ausdrücken. Und er sagt, hey, 10%, das ist deins, das ist für Gott. Niemand verlangt das, aber er tut's. Und dann kommt eine mega krasse Situation später. Abraham wird geprüft von Gott. Hier geht es um eine Beziehung zwischen Gott und Abraham. Eines Tages sagt Gott zu Abraham, mein Freund, ich möchte, dass du da und dahin gehst, nimmst deinen Sohn mit. Und ich möchte, dass du deinen Sohn, und das war der einzigste Sohn, den er hatte, das war der Sohn, wo Gott ihm die Verheißung gegeben hatte, von diesem Sohn werden Generationen und Generationen als Nachkommen kommen. Und diesen Sohn, sagt Gott, möchte ich, dass du ihn mir opferst. Wollte Gott Menschenopfer? Nein. Gleich zu Anfang geklärt, war nicht Gottes Idee. Er wollte einfach nur herausfinden, wie ist das Herz von Abraham? Das Allerkostbarste, was Abraham hatte. Seinen ersten und einzigen Sohn. War er bereit, ihn Gott hinzugeben? Und die Bibel berichtet, dass er sagte, ja, das kann ich. Weil, wenn ich ihn opfere, Gott wird ihn wieder zum Leben berufen. Gott macht ihn wieder lebendig, weil er wusste, dass diese Beziehung zu Gott stimmte. Er vertraute Gott so sehr. Krass, oder? Gott zuerst. Wie sieht das aus in deinem und meinem Leben? Gott zuerst, was bedeutet das für dich? Gibt es da vielleicht auch irgendetwas, was man hinlegen muss? Ich habe manche Situationen in meinem Leben gehabt, wo ich mich entscheiden musste. Ich erinnere mich an eine Situation zurück, wo es um berufliche Entscheidungen ging. Ich hatte Fern- und Entsorgungstechnik studiert, hatte abgeschlossen, mein Praxissemester hatte ich bei den Stadtwerken gemacht. Das lief wohl ganz gut. Und der Abteilungsleiter fragte mich damals, hey, wenn du fertig bist, ich würde dich gerne in meiner Abteilung haben. 3 Jahre später gehe ich in Rente, danach kannst du die Abteilung leiten. Ich habe keinen anderen Ingenieur hier. Ist das ein Angebot? Ich möchte dich gern haben. Das war ein gutes Angebot. Ich habe mich drüber gefreut. Hatte aber noch ein zweites Angebot. Das war sehr viel besser. Ein Bruchteil der Bezahlung, ganz schlechte Arbeitszeiten. Für welches Angebot entscheidet man sich? Das zweite Angebot war, hier in der Gemeinde anzufangen. Ihr wisst, wofür ich mich entschieden habe. Weil ich empfunden habe, dass Gott zu mir redet. Gott zuerst. Heißt nicht, dass ihr alle jetzt versuchen müsst, Vollzeitler zu werden. Das ist nicht der Gedanke dahinter. Aber Gott hat mich damals gefragt, bist du bereit, für einen Bruchteil des Geldes, für sehr viel mehr Arbeit, das zu tun, wofür ich dich berufen habe? Ich habe mich entschieden und ich habe keinen Tag bereut. Nicht, dass alle Tage gut waren, aber ich habe keinen bereut. Oder eine zweite Geschichte. Wie sieht das mit dem aus, dass man Dinge, die man zugesagt hat, auch hält? Ich erinnere mich daran, damals habe ich mit Andi Wachtel zusammen viele Seminare gemacht. Und ich hatte ihm ein halbes, dreiviertel Jahr zugesagt vorher, an diesem Wochenende machen wir gemeinsam ein Seminar. Ich werde da als Referent mit dabei sein. Und was ich damals noch nicht wusste, als ich zugesagt habe, in der Woche nach diesem Seminar hatte ich eine Klausur. Das Problem war, diese Klausur war eine besondere. Ich hatte so ein Fach während meines Studiums, das lief nicht gut von der Hand. Das war, was war das nochmal, technische Mechanik. Ja, da war ich nicht so richtig gut drin. Zweimal hatte ich die Klausur schon versemmelt. Und ich hatte noch einen weiteren Versuch, den dritten. Hätte ich diesen Versuch nicht geschafft, dann wäre es das gewesen. Dann wäre das Studium ab da vorbei gewesen. Und just die Klausur wird angesetzt und ich gucke auf den Plan und denke, das darf doch nicht die Wahrheit sein. Ich glaube, es war Montag oder Dienstag nach diesem vollen Wochenende. Und ich musste mich ja für das Wochenende auch noch vorbereiten, damit das Seminar auch was wird. Und ich habe mit mir gerungen. Der Andi Wachtel kann das auch alleine. Da muss ich doch gar nicht dabei sein. Und ihr glaubt gar nicht, was man denn für Ausreden findet. Und Gott sagte, nein, ich will, dass du da bist. Ich will, dass du dieses Seminar mithältst. Gott, muss das sein und ich brauche doch dieses Wochenende zum Lernen und du weißt, das ist die letzte Chance. Und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber ich kenne das sehr gut. Ich bin gut im Argumentieren mit Gott. Leider gewinnt er immer. Nein, ist auch gut so. Er hat auch wieder gewonnen und er hat gesagt, okay Gott, Deal. Du kümmerst dich um mein Studium, ich kümmere mich darum, dass du an erster Stelle stehst. Was macht Gott? Ich werde es nie vergessen. An dem Sonntag, an diesem Wochenende war ich in der Neuen Mühle und Gott hat einen Punkt in meinem Leben angesprochen, den ich seit Jahren mit mir rumgetragen habe, der mir viel Not bereitet hat. Und an diesem Sonntagmorgen hat er mich beschenkt, hat mich gesegnet, hat die Not von meinem Herzen genommen. Hatte ich gar nicht erwartet. Ich war gekommen, um was zu tun für ihn. Und was macht er? Gott segnet mich. Und hat mich beschenkt und hat mich freigesetzt. Die Klausur musste ich trotzdem schreiben. mein Motto war 4,3. Damit besteht man. Ich glaube, ich habe mit 3,7 oder 3,8 es geschafft und dürfte weiter studieren. Gott hat sich dazu gestellt. Heißt aber nicht, dass ich nicht vorher gelernt habe. Ich habe viel gelernt. Also, wie sieht das in deinem und meinem Leben aus? Ganz praktisch ist das. Gott zuerst. Das sind praktische Entscheidungen. Wie sieht das aus? Wir lesen das immer und immer wieder. Menschen, die mit Gott unterwegs waren, sie haben sich entschieden, sie wollen Gott an erste Stelle stellen. Ich lese noch ein bisschen weiter. 1. Mose 28. Jakob begegnet Gott an der Himmelsleiter. Und es passiert genau das Gleiche. An der Stelle, wo ich den Gedenkstein aufgestellt habe, soll das Haus Gottes sein. Er baut ein Altar nach der Begegnung. Ich will dir den 10. Teil von allem geben. Und jetzt, was du mir schenkst. Die Bibel ist ganz eindeutig. Gott beschenkt dich und mich. Und freiwillig sagen alle, ich will Gott was zurückgeben. Ich will es nicht behalten. Das ist eine Selbstverpflichtung, die hier der Jakob eingeht, hätte er nicht gemusst. Aber er sagt, ab jetzt werde ich 10% von dem, was du mir gibst, dir zurückgeben. Eine Selbstverpflichtung. Jetzt machen wir einen Sprung. Wir kommen nach Ägypten. Israel ist wegen einer Hungersnot nach Ägypten gekommen. Sie kommen in die Sklaverei. Ein ganzes Volk wird unterjocht. Und Mose wird von Gott berufen, setz mein Volk frei, bring das in die Freiheit. Mose, nach Zögern und hin und her, macht sich auf den Weg. Und der Pharao findet das nicht so gut, weil dann sind ja seine Sklaven weg. Und die Geschichte, ich glaube, wir alle kennen sie, ein Kampf, ja, die Zauberer kämpfen mit Aaron und Mose und da passieren die wildesten Dinge, die Plagen, wie sie genannt werden. Und dann kommt es zum Showdown. Die allerletzte. Und das ist die entscheidende Plage, um die es geht. Was passiert da? Gott ordnet an, dass alle Israeliten an einem bestimmten Abend ein Lamm schlachten sollen. Sie sollen von dem Blut des Lammes etwas nehmen und sollen das an die Türpfosten rechts, links und oben schmieren. Habt ihr gesehen, was das ist? Rechts, links, oben. Ein Kreuz. Nicht so schwer zu verstehen, oder? Das ist nur für die Zukunft. Und wenn sie das tun, dann würde der Engel Gottes, der kommt, um die erstgeborenen Söhne von allen zu töten, an ihnen vorbeigehen. Und was machen sie? Der Anordnung gemäß, ich lese sie nur mal vor aus 2. Mose 12. Sie sollen etwas von dem Blut des Lammes nehmen und an die beiden Türpfosten und den oberen Türbalken des Hauses streichen, in dem, ich habe jetzt eingefügt, in dem Haus, wo sie das Lamm essen. Das Blut soll ein Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorbeigehen und euch verschonen. Die Todesplage wird euch nicht treffen, wenn ich Ägypten strafe. Nur, wenn das Blut an den Pfosten war. Ansonsten hat es die Israeliten genauso getroffen. Ist doch interessant, oder? Es geht um ein Lamm, was geschlachtet werden soll. Wir alle, die wir Christen sind, wissen, was ein Bild dahinter steht. Das Bild des Lammes Gottes, was geschlachtet wurde, um uns auszulösen. Die Erstgeborenen der Ägypter, wenn wir Erstgeboren hören, was sagt die Bibel über Jesus? Der erstgeborene Sohn Gottes. Die Ägypter mussten sterben. alle, die das Blut des Lammes vergossen hatten, dürften leben. Es ist eine ganz starke, bildliche Geschichte drin. Gott selber hat sich entschieden, er versucht durch dieses Bild einen Blick nach vorne zu geben, was er selber irgendwann tun wird. Gott selber hat seinen erstgeborenen Sohn, in dem Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, ist Gott selber auf diese Welt gekommen, hat seinen erstgeborenen Sohn gegeben, sich selber gegeben, das Lamm Gottes gegeben, am Kreuz gestorben, damit wir leben dürfen. Überleg das mal. Gott selber gibt das Kostbarste, was er hat, damit wir leben dürfen. All das, was wir bisher gehört haben, hat nichts mit Gesetz der Juden zu tun. Alles 100% freiwillig. Erst später kommt irgendwann das Gesetz dazu. Aber einfach bisher der Gedanke, da ist Gott, der uns beschenkt und wir wollen ihm etwas zurückgeben. Und so tun das die Menschen einfach. Und dann, nachdem das Volk Israel dann durch die Wüste ging, fängt es erst an mit dem Gesetz. 2. Mose 13, wenn der Herr euch in das Land der Kanaaniter bringt, dann sollt ihr dem Herrn eure erstgeborenen Söhne weihen. Jedes erstgeborene männliche Tier sollt ihr dann dem Herrn opfern. So, und jetzt wird ein Gesetz draus. Ab hier sagt Gott, ich möchte, dass ihr das tut, damit ihr euch daran erinnert, was in Ägypten passiert ist. Ja, das ist der Rückblick, erinnert euch daran, was in Ägypten passiert ist. Der Pharao wollte euch nicht ziehen lassen und ich musste diese letzte Plage geben und erinnert euch daran, vergesst das niemals. Euer erstgeborener Sohn soll mir geweiht werden. Vielleicht noch ein Gedanke. Sie sollten ja jetzt opfern. Sie sollten Brandopfer bringen und alle möglichen Opfer. Ist Gott ein blutrünstiger Gott, dass er diese ganzen Opfer irgendwie braucht, dass er irgendwie was Besonderes daran hat? Nein, wir können das lesen in Hebräer 10. Christus sagte, du wolltest keine Opfer, du wolltest keine Gaben, keine Brandopfer, keine Sündopfer, noch hattest du Freude daran. Ja, wozu jetzt das Ganze überhaupt? Wofür braucht es dann diese Opferei oder diesen Gedanken? Ganz einfach. Einmal das Bild auf das zukünftige Opfer und für uns das Bild auf das Vergangene von Jesus Christus. Damit wir uns daran erinnern, Gott zuerst bedeutet, wir erinnern uns daran, was Gott für uns zuerst getan hat. Gott zuerst. Aber auch, ich gehöre zu denen, die so vergesslich sind. Ich brauche immer wieder diese Erinnerung. Das Weitere, wir brauchen etwas, was unserem Herz hilft, uns immer wieder einzunorden, wer Gott überhaupt ist. In unserem Alltag vergeht das so schnell, dass wir von all den Dingen des Alltags überrannt werden und vergessen, wer Gott ist. Kennst du das auch? Wenn es den Sonntag mit dem Gottesdienst nicht geben würde, würden wir doch einfach so durch die Gegend taumeln, oder? Wir brauchen das als einen Break, der uns daran erinnert, wer Gott eigentlich ist. Zusammengefasst von all dem möchte ich aus den Sprüchen einen Vers nehmen. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Also worum geht's hier? Es geht um eine Herzenssache. Ehre den Herrn mit allem, was du hast. Gott zuerst bedeutet dein Herz. Es geht ganz allein um dein Herz. Wie sieht das aus mit unserem Herzen? Sind wir bereit, von Herzen Gott an erste Stelle zu stellen? Ihn auch mit unserem Besitz zu ehren? Ich muss einen kurzen Einschub machen zum Besitz. Darf ich dich fragen, was dir gehört? Gar nichts? Ja, das kannst du gut sagen. Ja, du kriegst deine Rente und... Aber wir haben ja ein paar Leute hier, die haben ein schönes Häusle, die haben ein schönes Auto. Was gehört denen denn? Aha. Du nimmst mir wieder mal alles vorweg. Vielleicht sollte ich dich zum Predigen hier nach vorne holen. Meine liebe Ingrid. Also, du hast das ganz richtig erkannt. Gott, wie immer steht er über allem. Und das hier könntest du sein oder auch ich. Und Gott hat sich entschieden, er beschenkt uns mit allem, was auch immer wir haben. Egal, was es ist. Wenn du sagst, das Auto ist meins, dann muss ich sagen, jein. Du hast es vielleicht bezahlt. Aber die Bibel sagt, alles gehört Gott. Psalm 50, Vers 12. Denn die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt, gehört mir. Wusstest du das? Dass Gott alles gehört? All inclusive. Und er hat sich entschieden, dass er uns Dinge zur Verwaltung anvertraut. 1. Mose 2, da fängt das nämlich an. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Er sollte ihn verwalten. Er sollte dafür sorgen, dass es gut funktioniert. Das heißt, das wichtigste Prinzip, was wir verstehen müssen, ist, uns gehört erstmal gar nichts. Nichts. Und wenn wir nichts haben, dann ist alles, was wir haben, ein Geschenk, oder? So, und jetzt ist die Frage, wie gehen wir mit dem Geschenk Gottes richtig um? Wenn es mein Eigentum wäre, dann könnte ich sagen, lass mich doch machen, was ich will, ist doch schließlich meins. Gott, was bildest du dir ein? Aber wenn alles Gott gehört und er sagt, hier, zur Verwaltung, der eine kriegt ein bisschen mehr, der eine hat ein Haus und ein großes Auto und der andere hat kein Haus und vielleicht kein großes Auto. Was auch immer du hast, hat Gott dir zur Verwaltung anvertraut. Und wenn er es dir zur Verwaltung gibt, dann darf er doch bestimmen, was damit passiert, oder? Und er hat ja alles dir anvertraut. Er hat dir deine Zeit anvertraut. Er hat dir deine Gaben anvertraut. Die Bibel redet in 1. Petrus 4 davon, dir wurde auch deine Gaben anvertraut. Zur Verwaltung. Seid gute Verwalter der Gnadengaben Gottes. Die Zeit, die Gott dir gegeben hat, verwaltet sie gut. Die Finanzen, die Gott euch gegeben hat, verwaltet sie gut. Egal was es ist, Gott hat es dir zur Verwaltung gegeben. Lukas 12, Vers 42, da erwiderte der Herr, ich spreche von jedem treuen, umsichtigen Diener, dem der Herr die Verantwortung überträgt, sein Haus zu verwalten und seine Familie zu versorgen. Es geht hier um Dienerschaft, es geht um Verwaltung, es geht darum, wie gehst du mit dem um, was Gott dir zur Verwaltung gegeben hat. Das ist die eigentliche Frage. Und wenn du an diesem Punkt nicht eins mit mir bist, wenn du sagst, mir gehört alles, dann muss ich dir sagen, diese Sichtweise darfst du haben, aber dann brauchst du auch jetzt nicht weiter zuhören. Weil dann hat sich das Thema nämlich geklärt für dich. Erst wenn du an dem Punkt bist und sagst, okay, ich verstehe das Prinzip Gottes, ich bin nur Verwalter, dann ist die Frage, wie gehen wir als gute Verwalter mit den anvertrauten Dingen Gottes um. Und das möchte ich jetzt mit euch näher betrachten. Zusammenfassung: Gott braucht keine Opfer. Er braucht ein Herz, was bereit ist, ihm das anzuvertrauen und zurückzugeben, was er uns gegeben hat. Er hat uns als Verwalter seines Eigentums eingesetzt, so darf er auch sagen, was er damit tun möchte. Und jetzt möchte ich mit euch eine kurze biblische Geschichte nochmal anschauen, wo diese Verwalterschaft erklärt wird und wo er uns ein bisschen hilft zu verstehen, welche Prinzipien dahinter stehen. Und ihr werdet da drin erstmal keine Verwalterschaft erkennen, aber irgendwann ist es soweit. Lukas 9. Jesus ist mit den Menschen unterwegs und die Menschen, die lieben es, ihm zuzuhören. Ja, er kann so toll Geschichten erzählen. Und so haben sie den ganzen Tag ihm zugehört und jetzt ist es schon spät geworden und wie geht's weiter? Lukas 9. Doch die Leute fanden heraus, wohin er gegangen war und folgten ihm. Da wandte er sich ihnen zu, erzählte ihnen vom Reich Gottes und heilte die Kranken unter ihm. Am späten Nachmittag kamen die 12 Jünger zu ihm und sagten: Schickt die Leute fort in die nahegelegenen Dörfer und Höfe, dann können sie etwas essen und eine Unterkunft für die Nacht finden. Denn hier, in dieser verlassenen Gegend, da gibt's doch nichts. Doch Jesus sagte zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Hey Jesus, hallo, du hast wohl nicht richtig gehört, was wir hier gesagt haben. Wir haben doch nichts. Unmöglich, protestierten sie. Wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Oder erwartest du von uns, dass wir gehen und für diese vielen Menschen Essen kaufen? Es waren etwa 5000 Männer. Bedeutet, wenn die Bibel so etwas sagt, da waren nicht nur 5000 Männer, da waren die Familien dabei, 15.000 bis 20.000 Leute. Stellt euch das mal vor. Ihr kriegt den Auftrag, 15.000 bis 20.000 Leute mit 5 Broten und 2 Fischen zu versorgen. Ist ja ein Lacher, oder? Also ich finde das schon. Und jetzt kommt das Nächste. Jesus sagt in Vers 14, sie sollen sich in Gruppen zu je 50 niederlassen. Sorgt dafür, dass das funktioniert. Allein das ist doch schon ein Problem. Ja, wenn wir jetzt hier sagen würden, also wir machen jetzt mal ein paar Gruppen, ne? Allein 5er-Gruppen, vergiss es. Irgendeine Gruppe sind 6 und die anderen sind so, funktioniert das doch schon nicht. 20.000 Leute. Also ich würde sagen, Jesus, irgendwas hast du nicht ganz richtig verstanden. Aber Jesus hat alles richtig verstanden. Jesus vertraut seinen Jüngern etwas an. Er gibt ihnen etwas zur Verwaltung. Und dann, sie kriegen es offensichtlich hin. Sie setzten sich alle hin. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Jesus nahm die 5 Brote und die 2 Fische. Woher hat Jesus die gekriegt? Nochmal, ich habe es nicht verstanden. Ja, aber der Junge selber wird es ihm nicht gegeben haben, weil die Jünger hatten es ja. Die Jünger müssten es Jesus gegeben haben. Richtig, der Junge hat es den Jüngern gegeben. Und jetzt steht hier, Jesus nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und erbat Gottes Segen für das Essen. Wisst ihr, was hier ist? Die Jünger haben es nicht für sich behalten. Die hätten ja auch sagen können, wir machen das mal ein bisschen anders, ne? 5 Brote, 2 Fische ist zwar ein bisschen wenig für 12, aber naja, wir sind wenigstens ein bisschen satt, ne? Nee, was machen die? Sie geben das, was sie haben, Jesus. Was macht Jesus damit? Der behält das auch nicht für sich. Jesus sagt zu seinem Vater: Hier, Papi, ist ein bisschen wenig. Kannst du mal was mitmachen? Ansonsten wird das hier ein bisschen stressig mit den Jüngern. Die anderen, das kriege ich schon hin, aber die Jünger, oh, hör mir auf, ey. Ja? Und was macht er? Er blickt zum Himmel und er bittet Gottes Segen für das Essen. Dann brach er die Brote in Stücke und reichte sie den Jüngern, damit sie alles an die Leute austeilen. Also bitte nochmal vorstellen, was passiert hier? Er bricht es. Und jetzt kommt der erste Jünger, der kriegt das erste Stück in die Hand und der sagt, und was soll ich jetzt hier mit? Ja, austeilen. Es sind ja nur 20.000 Leute. Und in dem Moment, wo sie es tun, passiert das. Es passiert nicht schon am Anfang. Das heißt, Jesus bricht, er gibt es und er bricht wieder und er gibt es und die rennen immer hin und her. Nee, das steht da nicht. Er gibt ihnen das, was er gebrochen hat und sie marschieren los und verteilen und es wird in ihren Händen mehr. Wenn wir aufgepasst haben, wie funktioniert's? Sie haben etwas anvertraut bekommen. Sie bringen es zu Jesus und sagen, hier Jesus, ein bisschen wenig. Und Jesus sagt, macht nichts. Und er geht zu seinem Vater und sagt, Papi, ein bisschen wenig. Und der Papi sagt, macht nichts. Und Jesus gibt es ihnen wieder zurück. Und dann passiert das damit, was passieren soll. Das übertragen wir jetzt auf unsere Situation. Was hat Gott dir anvertraut? Alles. Nehmen wir mal den Besitz. Gott hat dir anvertraut, dass du jeden Monat so und so viel Geld auf dein Konto bekommst. Wenn du es gut verwalten möchtest, was machst du damit? Also ich hätte einen Tipp für dich. Ich würde ein bisschen was abschneiden und würde sagen, Gott zuerst. So wie das all die anderen in der Bibel ja auch gemacht haben. Ganz einfach, oder? Ganz simples, einfaches Prinzip. Was mit dem weiteren Teil passiert, da unterhalten wir uns nächsten Sonntag drüber. Was mit diesem kleinen Teil passiert, auch. Aber wichtig ist, dass wir verstehen, Gott zuerst bedeutet, Gott hat euch etwas anvertraut. Und wenn du möchtest, dass es mehr wird, dann empfehle ich dir, lebe das Prinzip Gott zuerst. Indem du von dem Anvertrauten etwas nimmst, ganz freiwillig, ohne Gesetz, ohne dass du das musst, es wird niemand kontrollieren, außer dass Gott es weiß. Und sagst, Gott, ein bisschen wenig, ne? Aber hast du eine Idee, was man damit machen kann? Dann wird Gott sagen, boah, ich hätte eine Idee. Ich hätte da so ein paar Leute, die versorgt werden müssen. Aber ich mache was draus. Gott zuerst. Ich wünsche mir, dass euch dieser Satz sich so einbrennt, dass ihr nicht mehr loskommt davon. Und ich habe das Vorrecht gehabt, dass ich in einer Familie aufwachsen dürfte, wo man mir das eingebläut hat. Gott zuerst. Gott zuerst. Egal, was Gott dir anvertraut. Gott immer zuerst. Immer, ohne Ausnahme. Egal, was es war. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, einen Sonntag nicht Sonntag sein zu lassen. Weil meine Mutter mir das so eingebläut hat, dass der Sonntag Sonntag ist. Es kommt nicht auf den Sonntag als Tag drauf an. Aber Sonntag als Sonntag. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, diesen Sonntag nicht als Sonntag zu nehmen. Nicht in Gottesdienst gehen? Wie bitte? Das ist ja unmöglich, das geht ja gar nicht. Die Familie Jäger, egal wo sie ist, irgendwo gibt es immer eine Kirche, wo man hingehen kann. Spielt doch keine Rolle, was das für einer ist. Wenigstens, man kann in den Gottesdienst gehen. Das ist das, was man mir beigebracht hat. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich gelernt habe, Gott zuerst. Die Geschichte vom 10. habe ich euch schon so oft erzählt, aber ich kann nicht anders. Ich muss sie dieses Mal und nächsten Sonntag bestimmt wieder erzählen. Ja? Eine D-Mark. Niemals als D-Mark-Stück hat mir meine Mutter gegeben. Sondern in 10 Pfennigstücken. damit ich den Zehnten geben kann. Was für eine Frage. Gott zuerst. Gott zuerst. Und ich mag euch ermutigen, wenn ihr wollt, dass euer Leben gesegnet ist, es ist doch so einfach. Gott zuerst. Und was sagt die Bibel? Alles andere, ohne Ausnahme, werde ich euch zuteil werden lassen. Ich werde euch versorgen. Ich kümmere mich drum. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, die ich hier in diesem Buch gelesen habe, die mich berührt hat. Wer das Buch gelesen hat, kennt die Geschichte. Ich erzähle sie nach. Das ist ein reicher Mann, der auf eine weite Reise muss. Und er hat nicht die Möglichkeit, dass er seiner Frau, die zurückgeblieben ist, das Geld, was er für ihre Versorgung vorgesehen hat, einfach so per Bank zukommen lassen kann. Die Möglichkeit gab es damals nicht. Also was macht er? Er überlegt sich, ich suche mir drei Leute und diese drei Leute, die kriegen von mir, welche Wege, auf welchen Wegen ist völlig egal, die kriegen von mir jeden Monat 10.000 Euro. Und die einzigste Bedingung, die ich habe, sie müssen 1.000 Euro davon meiner Frau geben, damit meine Frau gut versorgt ist. Wer von euch würde auf diesen Deal eingehen wollen? Und also sagen wir, ist der Deal so schlecht? Ich bin dabei. Also ich kriege 10.000 Euro und muss nur 1.000 zur Frau von diesem Typen bringen. Jeden Monat, überlegt euch das mal. Ich habe 9.000 Euro zur Verfügung. Hammer, oder? Nochmal die Frage. Ihr habt es offensichtlich nicht richtig verstanden. Wer von euch hätte Interesse an diesem Deal? Oh, ich fasse es nicht, ey. Es gibt inzwischen einige, die Interesse an dem Deal haben. Okay. Ich hätte sofort Interesse. Was passiert? Der Mann verreist. Die Zahlungen an die drei Leute fließen jeden Monat. Und nach einem halben Jahr hat er die Möglichkeit, mit seiner Frau zu kommunizieren. Ruft an und sagt, na Schatzi, wie läuft's? Ist deine Versorgung gesichert? Und sie sagt, du, das ist gar nicht schlecht. Du hast mir erzählt von diesen drei Leuten. Und der erste, jeden Monat bringt er 1.000 Euro vorbei. Klappt super. Der zweite, das verstehe ich gar nicht, der bringt jeden Monat 2.000 Euro. Ich weiß nicht, hast du mit dem Extra-Deal abgeschlossen? Nein. Weiß ich auch nicht, warum. Aber ey, ist doch schön. Hast du 2.000 Euro. Ist doch toll, oder? Ja, freue ich mich auch drüber. Und der dritte, ja, keine Ahnung. Der hat den ersten Monat 800 Euro gebracht. Den zweiten Monat hat er 300 Euro gebracht. Und ab dem dritten Monat kommt nichts mehr. Verstehst du das? Nö, verstehe ich nicht. Jetzt gebe ich euch eine Frage mit. Was sollte derjenige, der das Geld an diese drei Leute gibt, tun? Was würdet ihr empfehlen? Das ist die Hausaufgabe, die ihr lösen dürft bis zum nächsten Sonntag. Ihr dürft euch überlegen, was mit dieser Person passieren soll. Und zum Schluss möchte ich euch noch drei Gedankenanstöße mitgeben. Gott zuerst. Wo lebst du in deinem Leben dieses Prinzip? Ich bin sicher, jeder von euch lebt es in einem Bereich. Denk mal drüber nach, wo du Gott zuerst schon lebst. Aber ich mag dich auch ermutigen, frage doch mal Gott, in welchem Bereich du es noch nicht lebst und wo Gott dir sagt, Schätzele, in diesem Bereich möchte ich Veränderung. Wollte Gott diese Frage stellen? Ich glaube, das ist Gottes Idee. Gott möchte, dass wir dieses Prinzip leben. Und jeder von uns steht an einer anderen Stelle. Deswegen kann ich euch nicht sagen, wo du es leben musst. Ich weiß nur überall. Aber die Frage ist, wo lebst du es und wo lebst du es noch nicht? Das darf Gott dir beantworten. Und er wird es dir beantworten, wenn du ihn fragst. Und für die, die mit diesem Gott vielleicht noch gar nicht unterwegs sind, hört sich alles ein bisschen komisch an, ne? Aber eins darf ich dir sagen. Gott selber hat sich entschieden, er hat das Beste, was er hatte, gegeben. Sich selber und seinen Sohn. Und hat gesagt, ich tue es, damit wir leben dürfen. Und ich habe das Vorrecht, dass ich über 40 Jahre mit diesem Gott leben darf. Und ich bereue nicht einen Tag. Und wenn Gott heute sagt, denk drüber nach, es ist Zeit, darüber nachzudenken. Es lohnt sich, diesem Gott sein Leben anzuvertrauen. Bitte tu's, es lohnt sich. Ich möchte abschließen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen und wer möchte, darf sich einklinken. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen, dass ich in deinem Wort lesen darf, Gott zuerst, du möchtest an erster Stelle stehen. Und bitte hilf mir zu entdecken, wo das bisher nicht der Fall ist in meinem Leben. Nimm mich mit hinein, offenbare mir, wo ich andere Dinge an erste Stelle gestellt habe. Hilf mir, dass mein Leben zu einem Segen wird für andere. Amen.